SRF 3 Fokus.
Mit dem Dominik Diller am Mikrofon und einem Mann vis-à-vis, der von sich selber behauptet, er führe eine Art Doppelleben. Als Politiker hart, schlau und durchtrieben, als Mensch sanft, feinfühlig, höflich. Der Bundespräsident Ueli Maurer. Seit 30 Jahren Vollblut-Politiker auf der einen, Familienmensch auf der anderen Seite. Ueli Maurer, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, dann sind sie am 6. Leute in Zürich. Der Böck ist ziemlich sicher schon verbrannt. Der Frühling ist da. Sie sind aber, glaube ich, trotzdem einer von den wenigen, der in den letzten Monaten und Wochen nicht gejammert hat ab dem ewigen Winter. Ihre Lieblingsjahreszeit, habe ich gelesen, ist der Winter, auch wenn er so lange geht.
Ja, ich habe vor allem den Schnee furchtbar gern, weil der Schnee gibt eine andere Dynamik. Oder besser gesagt, es entschleunigt so ein bisschen das Leben. Man kann im Schnee so Grenzen überschreiten, wo man im Sommer nicht kann. Mit den Ski kann man überall durch. Und irgendwo hat es Ruhe, die Natur ruht. Und trotzdem brodelt es. Jetzt geht es los bei dem Wetter, wächst alles. Und ich schätze das. Ich kann mich gut erholen im Winter, weil man einfach Grenzen in der Natur kann überschreiten. Aber auch persönlich fährt das durchaus über. Man kann sich Gedanken machen, wo man sonst nicht so Zeit hat. Ich habe den Winter gerne.
Mit dem Velo ist es ein bisschen schwieriger, wahrscheinlich durch Eis und Schnee zu kommen. Sie kommen ja jeden Tag mit dem Velo oder fast jeden Tag mit dem Velo. Heute Morgen auch, nehme ich an.
Nein, heute Morgen nicht. Ich muss jetzt am Abend noch fort und es wird dann spät. Aber jetzt fängt die Zeit wieder an, wo ich es geniesse mit dem Velo, wenn die Natur so erwacht.
Ja. Morgen früh?
Ich fahre in der Regel um 5:30 los daheim, das ist noch dunkel, und bin dann eine Stunde später da. Ich fahre jetzt so ins Morgendämmerige, das ist auch schön.
Da, das heisst, vis-à-vis von dort, wo wir jetzt sind, im Bundeshaus, wo Sie Ihr Büro haben, Sie hören als erstes morgen ein bisschen klassische Musik?
Wenn ich Zeit habe, dann mache ich das gern, dass ich ein Stück zwei höre oder auch am Abend vor dem Einschlafen. Das ist so das Einstimmen oder das Ausklingen, je nachdem. Und Klassik ist dann das, was ich eigentlich am liebsten habe.
Kommen wir dann nachher noch drauf, auf Ihre Musikwünsche. Sie führen als Chef vom VBS ja nicht nur ein paar tausend Mitarbeiter, sondern Sie tragen ja, ein bisschen überspitzt gesagt, das Jahr jetzt auch die Verantwortung für ein ganzes Land. Wie erleben Sie die Rolle vom Staatsmann?
Es ist noch spannend. Das Geschäft selber läuft ja weiter. Wir leiten einfach eine Sitzung mehr jede Woche. Das ist nicht etwas Spezielles, das hat man schon so manchmal gemacht, was ein bisschen neu ist, ganz ein Haufen Briefe von Bürgern, die sich am Bundespräsidenten richtet, meistens mit einem ganzen Kratten voll Problemen, wo sie jetzt eigentlich sozusagen von höchster Stelle noch irgendeine Rettung oder eine Lösung empfindet. Und dann ist es auf der Straße auch oder bei Anlässen gibt es Kontakte, die wieder vielfältiger sind. Man lernt wieder ein Stück Schweiz neu kennen.
Und warum ist das so als Bundespräsident, dass man da wieder mehr Kontakt hat zum Volk? Ist das, weil Sie das aktiv angehen, weil Sie vom Bundesplatz Ihr Sandwich essen zum Mittag? Oder was ist der Grund, dass Sie den Kontakt auch wirklich können leben können?
Es ist eigentlich ein bisschen weniger mit der Bevölkerung. Da fehlt in der Zeit ein bisschen, aber es gibt neue Anlässe, wo man kann gehen oder muss gehen oder darf gehen. Automobilsalon oder andere Sachen, die man eröffnet. Und das gibt die Kontakt mit den Verantwortlichen vor Ort. Aus einer anderen Landesgegend, aus einer anderen Sparte, aus einem Wirtschaftskreis. Und das ist spannend, weil es gibt wieder neue Inputs und man lernt eigentlich jedes Mal ein Stück Schweiz wieder neu kennen.
Da gibt es ja die Anlässe, die Sie nicht so gerne gehen, dass Sie gewisse Repräsentationspflichten lieber an anderen überlassen. Wieso braucht es für Sie so viel Überwindung, das zu akzeptieren, dass Sie eben vielleicht nicht mehr der gleiche Ueli Maurer sind wie vor 20 Jahren, wo am Stammtisch mit der Lukas Bier trinken?
Ich habe einfach nicht gerne Formalitäten, wo man von lauter Höflichkeit fast verstickt und nichts erreicht. Ich stelle aber jetzt fest, dass eigentlich am Gegenpart in der Regel genau gleich geht. Oder wir haben irgendwo ein Protokoll, wo meint, man muss wirklich alles regeln bis zum geht nicht mehr und auch eine Gegenseite fühlt sich nie wohl. Und wenn man das Eis kann durchbrechen, dann wird das auch mit anderen Gästen wird das plötzlich sehr gemütlich und ganz normal, wie es eben unter Leuten ist, wenn man kann reden miteinander und die Mauer durchzubrechen, ist es bis jetzt eigentlich immer gelungen.
Also es ist nicht so schlimm, wie es ab und zu in den Medien dargestellt worden ist, dass sie an dem leiden, an diesen offiziellen Anlässen und immer so ein bisschen der leicht gelangweilte Magistrat gähnt bei solchen Güppli und Kaviar Mittagessen oder Dinnes.
Ich habe eigentlich gerne Leute und ich habe gerne Kontakt. Und in allermeisten Fällen gerade jetzt auch einen persönlichen Kontakt aufzubauen. Und gerade wenn man außerhalb des normalen, bekannten Kreis Kontakt hat, ist es meistens spannend. Leute aus anderen Ländern, Leute aus einem anderen Umfeld. das ist, gibt jedes Mal viele Inputs wieder. Und wenn es gelingt, so den persönlichen Faden zu finden, so den Klick, dann ist es gut.
Sie haben vorher gesagt, Sie leiten ja einfach eine Sitzung mehr. Das ist dazugekommen. Was ist sonst noch die Hauptaufgabe? Vielleicht auch die Aufgabe, die Sie sich selber gegeben haben, jetzt in diesem Jahr als Bundespräsident?
Ja, man muss einerseits im Bundesratsgremium ein möglichst gutes Klima schaffen, dass Entscheide auch gut zustande kommen. Man muss sich besser vorbereiten, man muss vielleicht einmal ein Einzelgespräch führen, man muss sich ein bisschen mehr um Kollegen als Menschen kümmern, als nur gerade um Partner in der Regierung. Das ist wichtig, dass man einen guten Kontakt hat. Und der Bundespräsident hat auch bei uns noch höchstes Ansehen in der Bevölkerung. Und da schätzen es die Leute einfach, wenn man Zeit hat, um auch schnell die Hand zu geben oder ein paar persönliche Worte zu reden.
Wo holen Sie sich denn Rat, jetzt gerade als Bundespräsident auch, wo holt sich überhaupt ein Bundesrat Hilfe?
Man hat natürlich mal aus dem Departement, aus einem engen Umkreis, hat man Fachleute für alle möglichen Themen, wo man sich damit beschäftigt. Was Bundesratsgeschäft antritt, ist Bundeskanzlei eigentlich zentral für das. Dort kann man sich absprechen. Und dann muss man sich fast gegen zu viele Ratschläge wehren, weil es gibt einen ganzen Haufen Leute in diesem Land, die einen Haufen Sachen etwas verstehen. Also wir haben Millionen von Flugzeugexperten. Auch in anderen Themen hat so viele Leute, die sich aber positiv natürlich um Probleme kümmern und versuchen zu helfen. Und da muss man sich manchmal fast eher abschotten, als neue Türen aufstoßen.
Bei einem ehemaligen Bundesrat, zum Beispiel bei Christoph Blocher, man sieht sich, glaube ich, nicht mehr so häufig zusammen wie früher. Gibt es den Austausch jetzt noch?
Ja, wir haben mindestens gleich regelmässig Kontakt wie früher. Das war aber nie wahnsinnig intensiv gewesen. Aber das läuft eigentlich normal weiter, auch mit den Leuten von der Partei, weil man geht ja wieder in so Umfelder zurück, die man vorher noch hatte. Und diese Brücken kann man nicht alle abbrechen, sondern da muss man auch die persönlichen Bekanntschaften weiterpflegen.
Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zum Christoph Blocher heute bezeichnen?
Freundschaftlich kollegial, ohne dass wir uns allzu viel sehen und allzu eng zusammenarbeiten. Wir kommen aus einem anderen persönlichen Umfeld, ticken aber politisch wahrscheinlich absolut gleich. Und wir tauschen uns vor allem über Politik aus, wenn es solche Probleme gibt. Persönlich haben wir eigentlich keinen Kontakt.
Sie haben ja früher so ein bisschen die Rolle vom Bad Guy gespielt in der SVP, in der Zürcher SVP. Sie haben auch in gewissen Zeitungsartikeln gesagt, die Rolle, die macht Ihnen eigentlich Spass. Heute steht Ihnen die ja manchmal schon ein bisschen im Weg. In welchem Moment?
Ja, wenn man meint, das steht im Weg, kann man das so ausdrücken. Ich denke aber, Politik lebt am Schluss davon, dass man ehrlich Position bezieht und offen Position bezieht. Manchmal gehört eine gewisse Provokation dazu, zum Gegenseite herauszufordern. Das ist als Parteipräsident ein bisschen anders, weil dort ist man ja parteiisch, der Name sagt schon, da vertritt man eine Partei. Als Bundesrat ist es ein bisschen anders. Aber man darf oder muss eigentlich in jeder Position manchmal einfach einmal etwas herausfordern. Oder man muss auch dürfen Nein sagen und den Mut haben zum Nein sagen. Das fehlt ja viel in unserem Umfeld. Dass man so ein bisschen nickt, zwar nicht einverstanden ist und dann gleich so ein bisschen tut, man will mitmachen. Und das hasse ich eigentlich. Wenn ich dagegen bin, dann getraue ich mich auch heute noch, das zu sagen. Und manchmal muss man es ganz pointiert sagen, dass es auch verstanden wird.
Sie haben zum Beispiel auch gesagt, Sie wissen, dass Sie als Parteipräsident manchmal grob gewesen sind, Menschen verletzt haben, aber das gehöre ich halt zu dem Amt. Gibt es nichts, was Sie bereuen in dieser Hinsicht, wo Ihnen heute jetzt eben auch so ein bisschen Weg kommt?
Nein, auf der grossen Linie nicht, weil das habe ich immer sehr bewusst gemacht. Es mag durchaus einzelne Details geben, wo ich würde sagen, mit dem müsste ich vielleicht noch ein bisschen anders umgehen.
Also, dass Sie den Samuel Schmid damals als Blindarm bezeichnet haben, den man entfernen muss, das ist vielleicht so etwas.
Das habe ich nie so gemacht, aber es ist dann zu dem stilisiert worden, weil die Medien haben ja dann die Gabe, das zu verkürzen und nochmal zuzuspitzen. Das ist mir vielleicht manchmal zum Verhängnis geworden, dass ich mich ganz pointiert äußere und die Medien dann viele das Gefühl haben, wenn der das so pointiert sagt, dann hauen wir noch einen drauf, geben noch ein bisschen Senf dazu und dann ist es überspitzt rausgekommen. Also vieles, was man mir andichtet, ist nie so abgesendet worden, aber es ist auch eine Art vom Spiel, die halt stattfindet.
Man schätzt sie ja auch als höfliche Zeitgenoss, auch von Frauen, die völlig auf einer anderen Linie politisieren als sie beispielsweise. Sie harmonieren, hört man auch gut im Bundesratsgremium. Sie verstehen sich sogar mit der Frau Mitterl-Schlumpf. Jetzt, wieso sind Sie denn trotzdem nicht ein halber Bundesrat oder SVP-Bundesrat, wie Sie es früher Samuel Schmid gesagt haben.
Auch das habe ich ihm nicht gesagt, aber die Aussage aber der Partei war in Bezug auf die Europapolitik, vertritt er unsere Anliegen nicht. Und nur in der Frage der Europapolitik ist er ein halber Bundesrat. Das ist halt unsere Sprache und dann hat man das weiter. Ich bin in vielen Fragen vielleicht für die Partei in der Wahrnehmung auch nicht mehr das, wo ich war, aber es ist eine andere Rolle. Und die, die den Rollentausch nicht begreifen, die haben halt das verpasst.
Sind Sie zu anständig für die SVP unterdessen?
Nein, die SVP ist eine hochanständige Partei. Eine pointierte Partei, die pointiert politisiert, aber nicht eine Partei, die unanständig ist. Ich habe nie irgendwelche Rümpeleien erlebt in unserer Partei, sondern wir hatten einen kollegialen, freundschaftlichen, liebenswürdigen Umgang miteinander.
Aber zum Teil mit den Gegnern sind sie nicht sehr anständig.
Finde also, ich nicht.
Gerade mit der Kampagne, mit der Plakatkampagne, die zugespitzt, übertrieben wird, Messerstecher, Plakat kürzlich das mit der Familie, also mit den schreienden Kindern, das hat ja auch nichts mehr mit der Realität zu tun. Was denken Sie denn alle, wenn Sie die Kampagne jetzt sehen, jetzt, wo Sie der Gemässigte?
Wenn ich nur gerade heute durch das Online-Portal durch bin von den Medien und sehe, was man dort für Titel setzt, wie das zugespitzt ist, dann ist also die SVP schon fast im Himmel, oder? Mit ihren Plakatierung. Und wenn Sie das Messerstecher Plakat ansprechen, das hat es nie gegeben. Es hat ein einziges Inserat gegeben, 1991. Das muss so gut gewesen sein, dass das jetzt immer noch 22 Jahre später zitiert wird. Da kann man eigentlich stolz sein drauf.
Also, die SVP hat so ein bisschen den Biss verloren in dem Fall.
Ja, ich denke es durchaus, weil Politik, je kurzlebiger das ist, lebt halt davon, dass man etwas ganz pointiert sagt. Und in unserem System diskutiert man ja dann das und am Schluss stimmt man darüber ab. Und ich habe es viel erlebt als Parteipräsident, dass man beklagt hat, es ist ein furchtbarer Stil, aber eigentlich ein bisschen schockiert war, dass jemand derart pointiert und ein Tabu anspricht oder auf einen Missstand hinweist und eigentlich hat mehr den Missstand betroffen gemacht als die Art, wie man es gesagt hat, aber man hat dann den Spiess gekehrt und gesagt, die Art, wie man es sagt, ist ja furchtbar, dass man nicht über die Sache müssen reden, die ja furchtbar ist.
Trotzdem sagt man, sagen die Beobachter, sie seien ein bisschen isoliert im Bundesrat.
Ich glaube, das ist jeder. Jedes Mitglied vom Bundesrat kommt ja mit dem Parteirucksack. Und niemand findet immer Zustimmung zu seinem Geschäft vollumfänglich. Bei mir ist das auch so. Ich habe Geschäfte, wo ich halt vielfach allein bin oder wo wir nicht viel sind, aber anderen geht das genau gleich. Mit dem muss man leben können. Und gerade weil das so ist, weil man manchmal in den Geschäften isoliert ist, muss man persönlich gut auskommen miteinander, sonst vertreibt es das nicht. Und das muss man auch pflegen, die persönlichen Kontakte. Und das muss man gut machen, weil wir sind alles Leute, die für das Land am Schluss im gleichen Boot hocken.
Und wie machen Sie denn das konkret als Präsident jetzt, dass eben ein guter Groove herrscht auch im Bundesrat? Gibt es etwas, was Sie anders vielleicht machen als Ihre Vorgängerinnen?
Ja, jeder macht das anders, weil jeder ist eine eigene Persönlichkeit. Ich habe es gerne auch im Bundesrat ein bisschen locker. Das heisst, man muss nicht jedes Wort auf Goldwaage legen, sondern man kann auch einen Witz machen. Wir dürfen lachen miteinander, das machen wir auch wirklich viel miteinander. Wir essen miteinander, wir schauen darauf, dass wir möglichst alle gehen. Ich lege Wert darauf. Ich treffe mich auch mal bilateral mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin. Einfach so, wie man halt umgeht miteinander, ganz normal.
Und wo ist man denn da? In der Umgebung vom Bundeshaus, in der Restaurant?
Ja, oder meistens im Restaurant. Wenn es drängt, essen wir einmal im Bundeshaus kurz. Lasst uns das Militär kochen, lasst uns das zeigen. Das sind so, ja.
Sie sind jetzt seit gut 4 Jahren im Bundesrat, seit gut 4 Monaten Bundespräsident. Was hat Ihren Einsatz in der Regierung bewegt?
In unserem System würde man sich überschätzen, wenn man das Gefühl hat, wir können als Einzelne sehr viel bewegen, weil das System gleicht das immer wieder aus. Ich denke, was aus meiner Sicht positiv ist, Themen, die für mich wichtig sind, für die Wähler, die mich einmal gewählt haben, werden heute im Bundesrat ausführlicher diskutiert, weil es kommen Argumente von meiner Seite, wo man sich damit auseinandersetzen muss. Das heisst noch nicht, dass man mir folgen muss, aber es finden gute Diskussionen statt über das, was einen Teil der Bevölkerung am meisten bewegt. Das ist, wo ich gekommen bin, noch nicht ganz so gewesen. Das ist sicher eine Verbesserung. Und damit können die Leute, die hören und das Gefühl haben, im Bundesrat vertreibt mich niemand davon aus. Wir diskutieren es wirklich ernsthaft, auch wenn am Schluss vielleicht nicht so entschieden ist, wie wir alle wollen.
Also das heisst auch, dass Sie eine gewisse stärkere Volksnähe in das Gremium gebracht haben. Also wenn ich jetzt das versuche, ein bisschen abzukürzen. Das ist das Gleiche, was Ihnen auch Spass macht.
ich habe die Leute einfach gern, ja. Und ich komme von den Leuten. Ich bin auch der einzige Nicht-Akademiker, das ist aber noch keine Qualität oder eine Garantie, dass man eher beim Volk ist. Aber ich glaube, die Leute spüren auch, dass sich die Leute irgendwo gern haben und es gibt immer sofort Kontakt. Und am Bundesrat tut es gut, wenn wir ein bisschen in dieser Richtung gehen können.
Das klingt natürlich so schön und man möchte es ja auch gerne glauben, aber es gibt auch Leute, die ihnen das als Imagepflege quasi vorwerfen und sagen, ja, das muss er ja sagen, dass er immer beim Volk ist.
Ja, es findet natürlich nicht nur ums Bundeshaus herum statt und mit Medien. Aber heute vor einer Woche, also am letzten Freitag, bin ich in Freiburg gewesen, bis um 12:30 nach dem Eishockey-Match, Bier getrunken mit den Leuten, wir haben geschwätzt. Am Samstag war ich in einer Velo-Ausstellung und mit den Leuten geschwätzt. Beim Posten, wenn ich gehe posten, schwätze ich mit den Leuten unterwegs, mit dem Velo. Es gibt ganz einen Haufen Kontakt. Aber eben wirklich gute. Nicht irgendwo der Präsident, der vorne hinter einem Absperrband steht und die Leute schauen, sondern ich bin gerne unter den Leuten und schwätze halt nur mit drinnen oder vierten, statt 100 anzuschauen.
An einem Konzert vielleicht auch. Wir hören Musik. Sie wünscht sich Johnny Cash und zwar mit ihrem Lebensmotto. Da sind wir jetzt gespannt, was das heisst.
«I walked alone», das heisst, ich gehe meinen Weg. Egal, was links und rechts passiert.
Nicht auf die schiefe Bahn geraten. So könnte man sie auch übersetzen. «I walked alone because you're mine». Also das ist ja so, hat es der Johnny Cash ursprünglich. Also nur ihrer Frau zulieb, haltet sie sich an die Regeln und an die Leitplanken? Oder muss ich das anders verstehen?
Nein, aber ich glaube, man muss seinen Weg oder seine Ebene oder seine Linie geht man ja in seinem Umfeld rein. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich selber bleibt, könnte man vielleicht auch so sagen. Mit allen Stärken und Schwächen, die alle von uns haben.
«I walk the line», das ist der Fokus hier auf SRF 3.
On this heart of mine, I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you, because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right, because you're mine. I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine. I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line.
Johnny Cash auf Wunsch vom Bundespräsident Uli Maurer. Hier im Fokus auf SRF 3. Walk the line, wenn es vorher schnell darüber geht, nicht auf die schiefe Bahn geraten. Nicht immer an die Regeln gehalten haben sie sich auch. Irgendwo in einem uralten Zeitungsartikel gelesen, sie sind immer ohne Gurte, ohne Sicherheitsgurte Auto gefahren. Machen Sie das immer noch?
Nachdem das in den Medien war, bin ich nachher heftig kritisiert worden. Jetzt lege ich es an. Es war damals auch ein Auto, das noch keine Rolle gehört hat. Es war mühsam.
Es ist auch heute noch mühsam, oder? Wenn es Pieps, heute Pieps jetzt, oder? Genau, wenn man sie nicht anlegt. Sie sind der erste Bundespräsident seit vielen Jahren mit einer Grossfamilie daheim. 6 Kinder zwischen 15 und
34.
34. Ihre Kinder sind natürlich nicht immer auf der Linie gelaufen. Wie das bei Kindern so ist, haben sich nicht immer an die Regeln gehalten. Man hat das so weit hinten noch im Kopf, Hanfpflanzen im Garten und so weiter. Was ist denn eigentlich schwieriger, die 6 Kollegen im Bundesrat zu führen oder die 6 Kinder?
6 Kinder ist ganz eindeutig. Da ist viel mehr Leben dabei und viel mehr Rebellentum und viel mehr nicht angepasst sein und wollen ausbrechen. Viel mehr Provokation und Auflehnung. Aber es gehört dazu, es ist herrlich. Eigentlich ist es schöner mit den Kindern, aber schwieriger.
Was ist denn das für ein Maurer-Rebellen-Gen? Sie haben auch mal gesagt, wenn irgendwo ein Seich passiert ist, meine Kinder sind immer dabei gewesen.
Ja, da kann man sich darauf verlassen. Ja, meine Kinder sind neugierig. Ich glaube, das ist am Schluss der Ursprung. Und wenn irgendetwas ist, was sie nicht kennen, dann gehen sie mit vollen Fahnen rein. Und manchmal muss man es retten und manchmal muss man es die Erfahrung machen lassen.
Der eine Sohn von Ihnen, der Benjamin, der nach der Bundesratswahl 2008 hat in einem kurzen Interview gesagt, der Aufstieg von Ihnen, den finde ich er als grosse Genugtuung, auch für die vielen Erniedrigungen, die er in den vergangenen Jahren müssen ertragen.
Ja, das ist das, was ich mir jetzt überlege, wenn ich mit den Kindern rede und sie mir erzählen, wie sie das damals empfunden haben. Jetzt können sie es vielleicht besser ausdrücken oder rückblickend besser beurteilen, müsste ich mir überlegen, ob sich so eine Karriere in Anführungszeichen noch mal lohnt. Weil Kinder, die leiden schon sehr stark darunter, weil Erwachsene können brutal sein im Umgang mit den Kindern.
Und oder Kind gegenüber Kind auf dem Pausenplatz.
Kind gegenüber Kind ist weniger der Fall. Es sind eher Erwachsene, auch Lehrer, die unbewusst manchmal Bemerkungen machen, die sehr stark verletzen. Und meine Kinder haben schon die ein oder andere Blessur dann mitgenommen, die man jetzt feststellt.
Und Sie sagen, Sie müssten sich das heute überlegen, ob Sie das wieder machen würden, weil es zum Teil einfach nicht wert ist, das alles zu ertragen. Im Verhältnis für mich zu dem, selber, was man zurückbekommt. Ja. Oder was kommt man denn zurücküber?
Für mich selber hat es sich auf Apfel gelohnt. Ich kann mich einsetzen für ein wunderbares Land oder setze mich ein für ein wunderbares Land. Versuche das in dieser Richtung mitzugestalten, die ich für gut finde. Aber es ist ein hoher Preis, weil Kinder leiden auch darunter. Sie haben auch Positives, also man muss überhaupt nicht anfangen zu jammern, wir haben es immer bewusst gemacht. Aber es ist, Familie zahlt einen Preis dafür.
Das verspottet, das verhöhnt, das belächelt werden, das ich schlage vor, man hört jetzt kurz in ein paar so Momente rein, wo man heute sagt, das sind satirische Momente und man redet nachher darüber, angefangen mit einem Fernsehauftritt, wo man sie reingelegt hat.
Hallo Ueli.
Hallo, grüezi miteinander.
Sagst du vielleicht den Kind noch schnell hoi Ueli?
Hoi miteinander.
Dieser Uli Maurer, wie der auch immer heisst. Ich kann mich nur dem entschuldigen.
Hallo Ueli. Wird ja Bocher? Christoph? Also absitzen. Bist du gerade der Herr? Ueli, sitz das erste Mal gerade her.
Also, wir haben da noch einen Fußballer gehört, der ihn auf den Hinterkopf geschlagen hat, an einer Fußball-FCB-Meisterfeier. Am Schluss noch der Victor Giacobbo in der Parodie, die alle kennen. Wo haben Sie können mitlachen? Was hat Veta?
Ich habe so Sachen bewusst nie gelesen, weil das würde wahrscheinlich tatsächlich verletzen. Ich finde es nicht so schlimm, weil die Leute, die Parodien gemacht haben, das sind in der Regel junge Leute ohne Lebenserfahrung. Und es ist ein bisschen einfach und billig, wenn man sein Geld verdient, wenn man sich über andere Leute lustig macht. Darum hat mich das nie gestört oder gross beschäftigt.
Aber eben Ihre Kinder denn schon? Was haben denn Sie gemacht, wenn eines von Ihren Kindern brüllend heimgekommen ist, weil es fertig gemacht worden ist? Wegen Ihnen?
Brüllend haben sie nie. Sie haben immer gesagt, den Kindern zeigen wir schon.
Also Sie haben sich eher verbündet und gesagt, also, das schlimmer zurück.
Ja, das ist eher so eine Reaktion. Sie hat die Familie stark gebunden intern, weil man von aussen vielleicht angegriffen worden ist. Wobei, man darf das alles jetzt nicht dramatisieren. Es ist passiert und es ist Geschichte.
Sie haben einmal gesagt, Politik bei uns daheim war tabu. Sie haben gar nie über Politik geredet. Ist das heute immer noch so? Oder? Also auch bei den Erwachsenenkindern?
Ja, ja, das ist so. Wir haben auch nie einen Fernseher daheim, weil wir haben uns miteinander beschäftigt. Und durch das ist Politik eigentlich gar nie eingetragen worden in die Familie. Und es hat auch niemand interessiert. Und es ist nach wie vor so.
Also,
etwas, kümmert sich niemand darum.
Ist ja etwas Langweiliges.
Ja, unterdessen sind sie erwachsen, aber es beschäftigt sie nicht wirklich.
Ist das so?
Ja, vielleicht mal bei einer eidgenössischen Abstimmung, da fragen sie, was muss ich stimmen, aber wirklich, wirklich intensiv beschäftigen tun sie sich nicht damit.
Haben sie eine Abneigung gehabt, irgendwann auch entwickelt gegen die SVP, wo ihr Vater vorgestanden ist, weil sie so viel weg gewesen sind auch?
Nein, meine Kinder haben eher eine Abneigung entwickelt, eine Aversion gegen die anderen Parteien, die mich immer angegriffen haben. Ich bin zwar nicht Pressesprecher von meinen Kindern, aber ich denke, meine Kinder denken und stimmen gleich oder sehr ähnlich wie ich.
Das wissen sie. Über das reden sie denn? Über wer wie abstimmt?
Sie können jemanden fragen, was soll jetzt stimmen und wann die Begründung. Und die Kinder sind sehr stark geprägt worden von den Angriffen der anderen. Und es hat keine Solidarisierung gegeben mit den Angreifenden, sondern eine Solidarisierung mit dem Angegriffenen, wenn schon mit mir. Und auch politisch ist das... ich denke, wir haben bürgerliche Kinder.
Haben Sie häufig das Gefühl gehabt, Sie seien zu wenig rum gewesen als Vater für Ihre Kinder?
Das ist mir immer. Also egal, was man macht. Wir haben es immer versucht zu kompensieren, indem wir wirklich Sachen gemacht haben für die Familie. Die Ferien waren heilig. Wir sind über das Wochenende miteinander zelten, bröteln irgendwo im Wald. Wir haben gekocht miteinander. Also die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, war immer geplant und sehr intensiv gewesen. Aber man hat immer zu wenig Zeit mit Kind, das ist klar. Man müsste eigentlich 24 Stunden rum sein und das langt noch fast nicht.
Sie haben gesagt, brätelt und kocht. Sie haben zum Beispiel immer gerne gekocht. Sie sind auch mit der Tochter Schuhe einkaufen. So Sachen, die eigentlich viele berufstätige Männer von ihrer Generation gar nicht gemacht haben. Also sie passen mit dieser Haltung ja eigentlich auch gar nicht zu dem Familienbild, das die SVP oftmals transportiert oder verkörpert.
Nicht das, was man zuschreibt. Familienbilder von der SVP sind schon intakt. Und ich glaube, jede Familie hat ihre eigene Rolle und ihre eigene Ritual. Und wenn ich mit den Töchtern Kleider oder Schuhe kaufe, dann wahrscheinlich einfach darum, weil ich grosszügiger bin als Mutter.
Ja, das Familienbild, da reden wir doch über das. Nächste Woche stimmt das Parlament über die Familieninitiativen ab. Ob künftig Familien, wo die Frau daheim bleibt, die gleichen Steuerabzüge können machen, wie die, wo beide Elternpaare gehen arbeiten. Der Bundesrat lehnt sie ab, die Initiative.
Ja.
Sie?
Ich bin Teil vom Bundesrat.
Was würden Sie Ihrer Tochter zum Beispiel sagen, wenn Sie jetzt, würden Sie Ihrer Tochter empfehlen, daheim zu bleiben und nicht zu arbeiten?
Ich muss meinen Kindern nichts empfehlen. Die haben wir so entzogen, dass sie selbstständig entscheiden. Aber ich glaube, unsere Kinder wissen alle, wie wunderschön das ist, wenn jemand von den Eltern immer da ist, präsent ist, kann helfen und machen. Und das Gefühl, das sie selber erlebt haben, bin ich überzeugt, werden sie, wenn es immer irgendwo möglich ist, auch weitergeben. Aber sie werden ihre Rolle müssen finden mit den zukünftigen Partnern und mit dem Beruf. Es gibt kein Mustermodell, sondern es gibt immer individuelle Modelle, die für die Familie passen müssen.
Mhm. Es gibt ja ein Sprichwort, das schon Grossmütter gesagt haben, eine Frau ohne Einkommen ist nur ein Mann weit von der Armut entfernt. Das ist heute mit dieser hohen Scheidungsrate auch ein grosses Thema. Also Frauen auch auf eigenen Beinen stehen. Wie stehen Sie zu dem? Also Sie und eben das Familienbild?
Ja, das ist heute ja praktisch überall möglich, wenn man muss oder will, weil alle Frauen haben heute eine Ausbildung im Gegensatz zu den Grossmüttern, finden auch eine Arbeitsstelle bei uns, können sich in ihrem Leben aufteilen. Aber es ist nicht immer einfach, das ist so. Aber der Staat kann nicht für jeden Einzelfall eine Lösung haben, weil am Schluss trägt man Verantwortung, wenn man heiratet und Kind hat, und man trägt auch Verantwortung, wenn man scheidet. Und die Probleme, die man macht oder die Probleme, die man hat, muss man dann selber lösen. Der Staat ist keine Kaskoversicherung und das wird er auch in Zukunft nicht können sein.
Sie kommen aus ärmlichen Verhältnissen. Sie sind als Bauernsohn in einer kleinen Gemeinde im Zürcherischen Hinwil aufgewachsen. Man hört, sie haben immer zu kleine Schuhe gehabt und darum ganz verkrüppelte Zehen. Wie hat sie das geprägt? Hat es hinsichtlich auch dem Familienbild, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben?
Bezüglich Familie vielleicht eigentlich nicht. Ich bin so aufgewachsen und habe nichts anderes gekannt. Das hat mir eigentlich gefallen. Ich hatte ein wunderbares Elternhaus, einen Haufen gelehrt von Mutter und Vater. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und es hat dazu gehört, dass Geld knapp war in der Landwirtschaft, sowieso damals wie heute immer noch. Und es hat mich vor allem geprägt in meinem Verhältnis zur Natur. Ich bin einfach gern draussen, ich habe gern Tiere, ich beobachte die Natur. Das habe ich daheim wirklich eins zu eins gelernt und mitbekommen, das ist mir geblieben.
Sie waren ein guter Schüler. In was waren Sie am besten?
Mathematik, Rechnen das, und Geschichte, Geografie, das waren meine Lieblingsfächer.
Der einzige Nicht-Akademiker in unserer Regierung, im Bundesrat. Obwohl Ihre Lehrer Sie, glaube ich, ins Gymnasium haben wollen schicken.
Wir haben gar nicht gewusst, was ein Gymnasium ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, weil das war nur in Zürich, so weit weg. Und ich wollte Bauern damals, hat es dann leider nicht gegeben.
Leider?
Wir hatten nur einen Pachtbetrieb, der uns gerade gekündigt worden ist um die Zeit der Berufswahl. Sonst hätte ich gerne Bauern, dann hätte ich nicht können. Also ich finde, Akademiker sein ist weder eine Auszeichnung noch eine Diskriminierung. Es ist einfach ein anderer Weg.
Und haben dann eine KV-Lehre gemacht? Sie mit 23 schon der Chef von der landwirtschaftlichen, also von der Landi in Hinwil, haben, glaube ich, etwa 50 Angestellte schon unter sich gehabt, sehr jung. Politik hat Sie damals noch nicht interessiert. Was hat denn bei Ihnen das Politische, oder wer hat bei Ihnen das politische Feuer entfacht?
Politik hat mich schon immer ein bisschen interessiert, schon vom Elternhaus her. Aber ich hatte keine Zeit, weil ich Sport treibe, ich habe Lehre, ich habe Ausbildungen gemacht. Darum hatte ich keine Zeit gehabt. Es ist nachher ganz simpel angefangen. Ich war an einer Parteiversammlung als Aktuar, weil ich bin fast der Einzige war, der eine Schreibmaschine hatte damals. Und dort ist ein Gemeinderatskandidat, den man vorgesehen hat, kurzfristig ausgeschieden. Und dann hat jemand gefunden, das könnte der Maurer machen. Und so bin ich im Gemeinderat und dann hat der Rest hat sich dann irgendwo ergeben.
Sie haben sich aber auch mal, das finde ich interessant, ernsthaft mit dem Auswandern beschäftigt. Sie haben mal wirklich wollen weg aus der Schweiz.
Wir haben uns immer wieder damit beschäftigt. Wir haben zwei konkrete Projekte gehabt. Das eine wäre in Kanada gewesen, in Alberta, in den Rocky Mountains. Hat mich schon Englisch gerufen. Und das andere war in Indonesien gewesen, der Entwicklungshilfe. Das hat mich weniger gerufen. Aber die Rocky Mountains, das wäre schon etwas Herrliches gewesen.
Wieso sind Sie nicht gegangen?
Ja, mit den Kindern, schulpflichtig. Militär war gerade noch oben gewesen. Und irgendwann haben wir den Mut dann doch nicht gehabt.
In Kanada in einer Blockhütte leben und fischen, das ist ja immer noch so ein kleiner Traum. Also ich sehe jetzt auch gerade Ihre Augen fangen an zu leuchten.
Ja, das wäre es wirklich. Also das ist etwas, was ich mir irgendwo noch auf den Plan habe. Vielleicht ist es auch Norwegen, weil ein Sohn in Norwegen wohnt. Das wäre eine Möglichkeit. Der andere geht vielleicht auf Kanada definitiv, das wäre auch. Aber ich habe einfach gerne Natur und Freiheit und draussen sein. Ja, das würde mich reizen.
Weil es ihnen hier auch ein bisschen zu brav und zu geordnet ist in der Schweiz?
Nein, ich schätze das, was wir haben in der Schweiz. Absolut, wir haben ein wunderbares Land. Aber ich bin mein Leben lang immer in engen Programmen eingebunden gewesen, mit Arbeiten, mit allem drum und dran. Und darum ist ein bisschen Freiheit auf dem Velo oder auf dem Ski. Und einmal ein ganzes Jahr oder so, eben eine Blockhütte an einem See. Ich habe gerade das Buch gelesen. Es wäre wunderschön.
Ist das auch realistisch? Irgendwann mal das noch.
Alles, was man will, kann man.
Wenn sind Sie das letzte Mal im Schlafsack unter Frei im Himmel übernachten?
Das letzte Jahr im November.
Ja, das machen Sie nach wie
das
vor
mache regelmässig. Ich regelmässig nicht mehr so häufig, aber regelmässig, ja.
Der Ueli Maurer, der Abenteurer, der Ueli Maurer, der Kosmopolit, das ist ein Bild, das viele Leute eben nicht im Kopf haben von Ihnen, weil Sie ja auch stark mit dieser isolationistische SVP immer zusammen, in Zusammenhang gebracht werden. Sie haben Ihre Frau am Flughafen Seattle kennengelernt. Das war schon in der Jugend so. Sie sind viel reisen.
Ich bin viel reisen, weil ich bin eigentlich auch neugierig. Das konnte ich vielleicht den Kindern können vererben. Ich war viel per Autostopp unterwegs. In dieser Zeit war das die günstigste Möglichkeit, um durch Europa durchzukommen. Und ich freue mich auch jetzt wieder ein bisschen aufs Reisen, weil es ist einfach spannend. Und mit kleinen Kindern haben wir es eine Zeit lang einfach nicht mehr so geschafft. A ist schwierig mit kleinen Kindern und B ist eine Geldfrage.
Jetzt haben wir einen Song gehört, der internationale, der Johnny Cash. Jetzt hören wir die traditionelle Schweizer Musik. Es ist ursprünglich ein Hirtenlied, glaube ich. Sie kennen es besser als ich. Was ist es? Was hören wir?
«Le Grand des Vaches», das ist ein Lied aus dem Pays d'en Haut, also aus dem Freiburger Land. Es ist eigentlich ein Hirtenlied, das man den Kühen ruft. Und es hat so viel Wert von unserem Land drin. Und es ist so musikalisch. Ich habe es einfach gern.
ein Hirtenlied im Fokus hier auf SRF 3 auf Wunsch von unserem Bundespräsidenten, vom Ueli Maurer, der jetzt, während wir das gehört haben, mit leuchtenden Augen geschwärmt hat von dem Freiburger Land, wo man das am Abend immer wieder hört. Wann sind Sie denn in diesem Freiburger Land alle? Und wenn Sie das hören, oder in welchem Moment?
Am schönsten ist es im Sommer oder im Herbst, weil wenn man Baidon vorstellt, also Freiburg, Gruyère, dort drauf, dann hat man die ganze Ebene bis über zum Jura, aber zum Genfersee, und das gibt immer wunderbare Wolkenspiele an einem Sommerabend mit dem Licht, mit den Wolken, die kommen und sich stauen. Und die Gegend hat eine urtümliche Stille, eigentlich auch eine Würde, wo man nicht in vielen Landschaften findet. Es ist einfach so eine Würde von der Landschaft. Und die Musik, die passt so rein, einfach auch zu den Leuten oder zu den Kühen, die dort sind. Das ist ein Stück Zufriedenheit in unserem Land. Und sind auch unsere Wurzeln, weil es sagt sehr viel aus über unsere Herkunft, finde ich. Und ich glaube immer, wer Fürschi will, der muss auch Wurzeln haben und wissen, woher er kommt. Die Gegend ist wunderschön. Und wenn ich irgendwo kann, in der Sommerferien dort sein oder auch sonst, Dann gehört es einfach dazu. Und es ist auch ein Lied, wo die Freiburger jedes Mal rührt. Man steht auf, wenn man singt, und es geht das Herz.
Das wäre dann eben die Kontakt auch mit dem Volk, wo wir schon vorher ein bisschen darüber geredet haben, wo ihnen sehr wichtig sind. Wurst essen mit dem Bürger und hören, was der für Themen hat, was ihn interessiert. Wieso besteht die Gefahr in der Schweiz weniger als in anderen Ländern, dass die Machthaber oder die Regierung abgeschottet von diesen Leuten lebt und eigentlich nur noch von Leuten umgeben sind, die hofieren und Ja sagen?
Bei uns hat ja ein Bundesrat eigentlich keine Macht, sondern ein Bundesrat ist der Angestellte vom Volk. Bei uns hat das Volk Macht. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Bundesräte bei uns überhaupt nicht gefördert sind. Wir brauchen da eigentlich keinen Bodyguard, weil es passiert gar nichts, wenn wir einen Bundesrat umbringen. Es kommt der Nächste und das Leben geht weiter. Ein Bundesrat hat keine Macht. Und das zwingt einem auch dazu, mit einer gewissen Demut sich mit dem Chef auseinanderzusetzen. Und der Chef ist die Frau, die mit den Taschen vorbeiläuft oder die jetzt den Baustellen zuschaut. Das sind meine Chefs und das ist auch mein Verständnis.
Und nehmen Sie sie auch so wahr? Also trauen Sie ihnen dann wirklich, die Leviten zu lesen und Meinung zu sagen?
Nein, das getrauen sie sich nicht in aller Regel.
Aber das wäre gut.
Ja. Sie machen es natürlich an der Abstimmung und sagen wieder, was man anders muss machen. So funktioniert das so. Das Verhältnis untereinander ist höflich im Umgang und respektvoll. Aber man muss als Bundesrat wissen, dass man in diesem Land eigentlich nichts zu sagen hat, sondern er angestellt ist vom Volk. Und in diesem Verständnis versuche ich auch meinen Job zu machen. Mhm. Für die Leute, die oben an mir sind und über mich entscheiden, möglichst einen guten Job zu machen.
Aber für das muss man eben auch spüren oder wissen, was den Leuten unter den Nägeln brennt. Es gibt viele, die versuchen, den Kontakt zum Beispiel mit Social Media, mit sozialen Medien zu erhalten. Mit Twitter oder Facebook, sie haben ihren Account abgeschaltet. 2900 Freunde haben sie jetzt einfach so quasi in Orbit rausgespickt.
Ja, es ist einfach festgestellt, es ist nicht mein Medium. Auch nicht das Medium von einem Bundespräsidenten, denke ich. Ich bin zwar sehr volksnah, meine ich wirklich, bin echt bei den Leuten. Das heisst aber noch lange nicht, dass einem jeder im Internet, wo man noch nie gesehen hat, muss «Du» sagen und Schlötterling austeilen. Es hängt mit den Würden vom Amt nicht ganz zusammen. Und man muss dem Amt aber gewisse Würden behalten. Und daneben findet einfach keine Diskussion statt oder kaum. Irgendeinen Satz herschreiben und den nächsten hin und her. Ich habe gerne Kontakt, aber ich habe gerne ein bisschen Substanz, wenn ich mit Leuten schwätze. Und das Facebook ist definitiv nicht mein Ding.
Haben Sie es denn auch wirklich selber betrieben?
Ich habe nicht selber geschrieben, aber wir haben gesagt, was man reintut, was man macht. Ich habe selber reingeschaut. Ich war am Anfang skeptisch, hatte das Gefühl, doch, es kommt gut. Und jetzt müssen Sie sagen, nein, ich brauche einen anderen Kontakt. Wahrscheinlich bin ich zu alt.
Der Kontakt, aber auf dem Bundesplatz mit den Leuten irgendwo draussen. Ein Thema, das die Schweizerinnen und Schweizer stark beschäftigt, ist natürlich seit Jahren Zuwanderung, der Platz, der ja angeblich fehlt, auch bei uns in der Schweiz. Parteien fordern unterdessen ja von links bis rechts eine Begrenzung auf irgendeiner Art von der Einwanderung. Links will man weniger gut Ausbildete, rechts will man überhaupt weniger Fremde. Die Stimmung im Volk, die ist angespannt.
Die ist angespannt und die nimmt zu. Und man kann sich auch zuerst einmal an den Fakten orientieren. Wir sind das Land in Europa, wo neben Luxemburg und Liechtenstein dabei ganz kleine mit Abstand der grösste Ausländeranteil hat, 23% untereinander. Schauen Sie auf Dänemark, 10% und schon fast chaosartige Zustände. Es ist real, dass wir einen grossen Ausländeranteil haben und er kommt in gewissen Bereichen halt stark zum Ausdruck. In einer Schule, wo Schweizerinnen und Schweizer das Gefühl haben, ihre Kinder seien benachteiligt. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen so. Und es ist eines der dringenden Probleme, die man muss lösen muss. Schlicht und einfach.
Und was Sie jetzt nicht angesprochen haben, ist eben der Platz, oder? Wo in unserer kleinen Schweiz oft auch fehlt. Da habe ich aber alle ein bisschen das Gefühl, dass man ein bisschen verwechselt, dass es eben nicht die gut ausgebildeten Deutschen oder auch nicht Bauarbeiter aus Portugal oder aus dem Balkan sind, die unsere Wiese mit Einfamilienhäuschen zubauen, sondern das sind dann wieder die Schweizer selber, also die Schweizer Mittelklasse.
Ja, das Thema hat ein bisschen eine neue Dimension, indem es plötzlich auch ein Thema wird mit dem Umweltgedanken, eher von grüner Seite, ressourcenabhängig. Das war vorher eigentlich nicht so der Fall gewesen. Ich glaube, es ist am Schluss eine Realität. Egal, wer den Platz braucht, in der Schweiz wird es vor allem im Mittelland langsam eng. Wir sind eine der dicht bevölkertsten Gegenden in Europa im Mittelland. Und ich denke, wir dürfen da nicht nur für unsere Generation denken, sondern auch für die Nächste und die Übernächste. Und auch die brauchen Gestaltungsspielraum und das zwingt uns, in diesen Bereichen Überlegungen zu machen, wie man das besser steuern kann. Weil im Moment haben wir tatsächlich kaum oder gar keine Steuerungsmöglichkeiten mehr.
Wenn wir noch ein bisschen über die brennenden Themen von der Schweiz reden, Sie haben Ihre Neujahrsansprache Ueli Maurer zur Lage der Nation, die Schweiz als Erfolgsmodell bezeichnet. Man würde unter Druck stehen, nicht weil wir etwas schlecht machen, sondern weil wir alles besser machen als die anderen. Das sehen natürlich das Ausland wieder ganz anders. Da werden wir oft auch als einfach als Opportunist oder Egoist oder Rosinenpicker bezeichnet.
Ich glaube, man muss immer wieder unterscheiden, wer das austeilt. Es gibt möglicherweise Politiker, die neidisch sind. Wenn ich neu mit dem Ausland bin und sage, ich komme von der Schweiz, dann sind die Leute begeistert und wollen ganz viel wissen über unser Land. Wir haben einen hervorragenden Ruf international und den haben wir uns erarbeitet. Und auf den dürfen wir eben durchaus stolz sein. Wir sind ein Land ohne Bodenschätze, nur mit Bergen und sind heute eines der reichsten Länder der Welt. Weil wir tüchtig sind, weil wir eine gute Bildung haben, weil wir fleissiger sind, weil wir arbeiten, weil wir pünktlich sind. All die Attribute und wir lassen uns immer von ein paar Ausländern und dann auch von ein paar einheimischen Medien die sagen, wir sind ein bisschen blöd. Wir sind gucken gut.
Ja, aber die Attribute, die Sie jetzt hier ansprechen, sind ja ein paar ein bisschen leicht veraltete, dass wir fleissiger sind als der Rest. Man kann ja auch sagen, jetzt ein bisschen kritisch oder ein bisschen provokativ, die Schweiz hat sich einfach immer ein bisschen besser durchgewurschtelt als alle anderen. Das ist unser Erfolgsrezept.
Nein, ein Land kann sich nicht über Jahre oder Jahrzehnte durchwurschteln. Das geht nicht. Schluss zählt die Qualität und die Tüchtigkeit der Leute. Und natürlich holen uns andere Länder auf, aber wir sind speziell und auf das Spezielle dürfen wir stolz sein. Wir müssen uns nicht immer das Vorhalten lassen, wie schlecht wir sind. Wenn wir, Fakten reden ja für uns, ein Land sind, wo alle herkommen wollen, weil es so schön ist, wo man das Geld bringt, weil man Vertrauen hat in die Regierung, Vertrauen hat im Finanzplatz, Vertrauen hat in unser Know-how.
In die tiefen Steuern natürlich auch.
Ja, natürlich, aber wieso haben wir tiefe Steuern? Weil wir sparsam sind im Geld ausgeben, weil der Bürger entscheidet, ob er mehr Steuern zahlen oder nicht. Das ist alles gut. Andere Länder könnten auch tiefe Steuern haben, sie könnten dann mehr schaffen, sie könnten uns kopieren, statt immer sagen, was wir falsch machen. Also wenn ich jemanden sehe, dem was besser geht, dann sage ich nicht, das ist ein dummer Hackel, sondern dann versuche ich gleich gut zu werden wie der. Das war immer mein Lebensmotto gewesen. Und andere Länder sollen bitte mal den Finger rausnehmen, dann wäre es ein besser, wenn ich das ganz einfach sagen
darf. Das ist jetzt schon fast arrogant, oder?
Nein, das ist selbstbewusst und stolz auf unsere Schweiz und auf die Leute, die hier arbeiten.
Ganz heisses Thema, auch im Moment die Ungleichheit, das Gefälle zwischen denen, die ganz viel haben. Beispielsweise eben so Manager von Rohstoffunternehmen, die wenig Steuern oder gar keine Steuern zahlen in der Schweiz. Das Gefälle zwischen denen, die ganz viel haben und denen, die es fast nicht reichen. Das wird überall, auch im umliegenden Europa, wird das Gefälle immer höher, auch bei uns in der Schweiz. Und da kommt jetzt auch eine Initiative nach der anderen vor das Volk, die Umverteilung eigentlich im Visier hat. Minderinitiative angenommen. Als nächstes kommt 1:12 Initiative, dann Mindestlohninitiative. Bei diesem Klima im Land hat man den Eindruck, das ist durchaus möglich, dass die alle auch angenommen werden.
Ich würde es nicht einmal ganz ausschliessen, aber das ist ja schön an unserem System. Da haben Manager und Firmen in den letzten Jahren überbordet. Vor Gier nicht mehr zu bremsen gewesen Und jetzt kommt der Chef in diesem Land, der Souverän, und schränkt ihn mit Volksabstimmungen und mit Initiativen, sagt er, das wollen wir nicht, so weit gehen wir nicht. Das ist eigentlich das Gute an unserem System. Es reguliert sich, weil eben der Bürger der Chef ist. Bis woher, dass wir dann das regulieren, werden wir sehen. Aber jedes System hat Ungleichheiten. Man kann das noch versuchen zu reglementieren. Der Sozialismus ist gescheitert. Auch dort hat es Profiteure gehabt. Wir werden immer irgendwo Leute haben, die finden das nicht, eine Lücke zum Ausschleifen. Mit dem muss man leben. Und jetzt ist immer die Frage, sieht man es halb voll oder halb leer Glas? Die absolute Mehrheit in diesem Land, denen geht es zu. Die zahlen ordentlich Steuern, die setzen sich ein. Und die anderen, die auf die Bäume gestiegen sind, die holen wir jetzt wieder runter.
Ja, wenn man sie wirklich abholt. Man hat ja manchmal ein bisschen das Gefühl, die Top-Manager, die wir jetzt gerade davon geredet haben, die haben so ein bisschen wie im Adel früher oder in der Aristokratie einfach schon das Gefühl, sie haben das verdient, oder? Das Geld auch ohne zu schaffen. Also nur schon allein, weil sie dieser Klasse angehören.
Solange es Sitzleute gibt, seit Jahrhunderten, kämpft die Gesellschaft mit solchen Phänomenen. Das ist an und für sich nichts Neues. Das ist auch nicht so gravierend. Aber man muss es korrigieren, weil es hat Auswüchse gegeben, wo man so eigentlich nicht wollen, weil es ein Ungleichgewicht gibt, das nicht gut ist für das Gefühl der Bevölkerung. Und das werden wir einmitten, da bin ich überzeugt.
Da sind Sie sehr gelassen, oder ich erlebe Sie da sehr gelassen, in dieser Haltung. Also der Graben, der grösser wird zwischen Volk und Elite, ich hätte jetzt gedacht, dass das können Sie als Bundespräsident auch ein bisschen beunruhigen. Ich sage jetzt nicht gerade, das muss ja nicht gerade wie in Griechenland oder in Spanien sein, aber ja, wenn es dann so weit würde kommen, dass das Volk auf der Straße dem Wirtschaftsadel das Zeug wieder wegnimmt, dann ist es dann ein bisschen ernster, oder?
Ja, aber es sind nicht die gleichen Systeme. Die Leute in Griechenland können nicht abstimmen und sagen, wir wollen das korrigieren. Die Leute in Griechenland können ihren Frust nur auf der Straße auslassen. Und unser System lässt es zu, dass man an einer Abstimmung nach heftigen Diskussionen abstimmt und dann haben wir einen Entscheid, den man entsprechend akzeptiert. Das ist der Vorteil von unserem System. Und auch das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben, dass sich Leute aufgeregt haben, dass sie demonstriert haben, dass sie auf der Straße sind. Ich bin überzeugt, dass einfach unser System das alles wieder ausbalanciert. Ich bin aber auch klar der Meinung, dass Leute, die mehr arbeiten oder mehr leisten, sollen mehr verdienen. Ich bin völlig dagegen, dass man ein Gleichheitssystem einführt und alles reglementiert. Das wird nicht besser, es wird nur anders schlechter.
Wir stimmen ab, bald wieder in 10 Wochen stimmen wir darüber ab, über die Volkswahl vom Bundesrat. Falls das Volk den Bundesrat dann tatsächlich will, wählen, dann würden ja sie abgewählt, wie man jetzt überall kann lesen kann, in diesen Umfragen. Das wäre ihnen ja völlig wurscht, oder?
Ja, ich habe einen Haufen andere Hobby.
Du glaubst ihnen niemand.
Ja, nein, aber es ist wirklich, ich bin wirklich gern Bundesrat. Ich finde das ein Privileg, wenn man das darf machen für die Schweiz an dieser Position. Aber es ist halt so, die Bevölkerung entscheidet, ob es mich wollen oder nicht. Und jetzt ist das Parlament, die hat mit einer Stimme halt mehr entschieden, dass sie mich wollen. Und wenn das Volk mich nicht will, dann ist auch okay. Also das ist...
Wenn sie sie nicht wollen, dann kommen sie nicht gerade so Millionen Abgangsentschädigungen über wie der Herr Vasella, wo wir vorher darüber geredet haben. Sie wollen auch nicht so viel. Sie wollen eine Kuh, eine eigene. Das ist ein Herzenswunsch oder, von Ihnen. Ist das ein realistisches
Unterfangen? Ich habe eine Kuh bekommen unterdessen. Meine Bürgergemeinde in Adelboden hat mir eine Kuh geschenkt.
Aber haben Sie auch einen Stall?
Die ist bei mir ein Bauer in Adelboden, ja. Hat es dort wunderschön.
Wie heisst sie?
Uschi. Es ist ein schönes Original-Simmentaler. Es gibt wunderbare Milch und es gibt feinen Käse. Und sie kann einem so treu anschauen.
Also haben wir das Ziel haben sie ja schon erreicht. Es gibt noch ein weiteres oder ein paar weitere, die ich vielleicht jetzt auch völlig schlecht recherchiert habe und nicht gewusst habe, ein Kinderbuch zeichnen.
Es ist nicht fertig, ich habe angefangen, weil ich habe meinen ersten Enkel seit ein paar Monaten. Und da bin ich dran, an den ersten zaghaften Zeichnungen. Ja. Und ich hoffe, dass es dann fertig wird, bis er das anschauen kann.
Und können Sie es noch so gut wie früher? Es hat mal geheißen, Sie haben keine Zeit mehr für einen Malkurs, seit Sie im Bundesrat sind. Und das Niveau ist gesunken.
Ja, es ist einfach ein bisschen Routine halt, mit Farben umgehen, mit Mischen. Und wenn man dann nur so nach ein paar Wochen wieder daherkommt, hat man den Einstieg länger. Aber malen ist etwas, wo ich sicher dann schon wieder mal ein bisschen mehr Zeit haben.
Und Zeit verbringen eben mit dem ersten Grosskind. Das ist ja dann auch ein grosses Thema irgendwann mal. Oder hoffentlich gibt es dann auch mal die Zeit oder ein bisschen mehr.
Ich hoffe es, nur ist der in Norwegen daheim und da ist im Moment ein bisschen grosse Distanz. Aber das gibt es dann sicher. Und es gibt dann sicher auch mal Schweizer Enkel.
Mehr Freiheit wäre ja das, oder? Zum Schluss haben Sie sich nämlich ein Lied ausgesucht, das als Symbol für mehr Freiheit steht.
Ja, der Gefangenenchor aus der Oper Nabucco. Erstens höre ich gerne Opernchor, weil ich finde die musikalisch wunderschön. Und die Geschichte von Nabucco ist eigentlich der Chor, der Gefangenenchor, der nach Freiheit lechzt. Und ich glaube, das ist immer die Geschichte von der Menschheit. Sie sucht möglichst viel individuelle Freiheit und Freiheit für ihre Gesellschaft. Und das ist so der Aufruf dazu.
Das war der Fokus mit dem Bundespräsidenten Ueli Maurer. Weiter einen schönen Montagabend wünscht Dominik Tiller.